Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Green und Energy. Wir sprechen heute über ein Thema, das im ersten Moment vielleicht ein bisschen exotisch klingt, das uns aber alle betrifft. Es geht um Normen und Standards und die Frage, ob sich damit das Klima retten lässt. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Wenn jemand einen Witz über die Mentalität der Deutschen machen möchte, dann kommt dabei schnell ein Scherz über Regeln, Normen und Gesetze heraus. Und tatsächlich sind wir Weltmeister darin, Dinge zu standardisieren und zu normen. Kaum eine andere Nation ist zum Beispiel so präsent in der Internationalen Organisation für Normung, die wir alle als ISO kennen. Dabei gibt es kaum einen Bereich unseres Lebens, der nicht von Normung erfasst ist. So müssen die Borsten von Handzahnbürsten zum Beispiel laut der Norm DIN EN ISO 20126 eine Zugkraft von 15 Newton mehrmals am Tag aushalten können und laut der DIN EN 1860-1 dürfen die Stäbe eines Grillrosts nicht weiter als 20 mm entfernt voneinander liegen und selbst fürs Lüften im eigenen Zuhause gibt es mit der DIN 1946-6 eine Norm, die regelt, in welcher Jahreszeit, wie oft und wie lange die Fenster zu öffnen sind. Angesichts dieses großen und oft unsichtbaren Einflusses von Normen auf unser Leben haben wir uns bei Handelsblatt Green und Energy gefragt, kann man mit Normen nicht eigentlich auch das Klima retten? Als Gast für diese Fragen haben wir uns jemanden eingeladen, der es wissen muss. Nämlich den obersten deutschen Normensetzer Christoph Winterhalter, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Institut für Normung, kurz DIN. Er wird uns erklären, wie Normensetzung eigentlich funktioniert und was das mit Nachhaltigkeit und Finanzen zu tun hat. Hallo, Herr Winterhalter.
Hallo, Herr Knitterscheid.
Ja, Herr Winterhalter, normalerweise machen wir es hier bei Green und Energy so, dass wir die Leitfrage, die wir der Folge geben, im Rahmen des Gesprächs beantworten wollen. Bei Ihnen will ich mal eine Ausnahme machen und Sie direkt gerade herausfragen. Kann man mit Normen das Klima retten?
Normen können ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das, was man als Vorgaben macht, wie das Klima gerettet werden soll, auch praktikabel umgesetzt wird.
Das ist ja schon mal ein ganz guter Start für unser weiteres Gespräch. Lassen Sie uns vielleicht mal ganz am Anfang anfangen. Jeder kennt wahrscheinlich das Deutsche Institut für Normung, abgekürzt DIN, mindestens von der Seite, der DIN A4-Seite, mit der wir so regelmäßig zu tun haben. Aber kaum jemand weiß, glaube ich, wie diese Normen entstehen, die Ihr Institut herausbringt. Bringen Sie da doch mal Licht ins Dunkel.
Also ich glaube, jeder kennt DIN als Begriff, aber kaum einer weiß, was wir eigentlich tun. Weil wir schreiben ja keine deutschen Normen, sondern wir vertreten im Prinzip die deutschen Interessen in der internationalen und europäischen Normung. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass das in Hintergrund getreten ist, dass wir deutsche Regeln erstellen, sodass wir wirklich die deutschen Interessen in den internationalen Normungsprozess einbringen. Mal das mal vorab. Also ich glaube, 80-85% aller Projekte, die bei uns in Berlin laufen, sind europäisch oder gar international. Und ich glaube, wir sind die größte Normungsorganisation weltweit. Das heißt, die meisten internationalen Normungsprojekte laufen in der Tat in Berlin.
Das ist zumindest auch für die Größe der deutschen Volkswirtschaft ja gar nicht so überraschend. Wie funktioniert das denn im Einzelnen? Also wie vertreten Sie die deutschen Interessen in den internationalen Normungsgremien?
Also zunächst mal kann man ja einen Normungsvorschlag machen. Das heißt, kommen ganz viele Initiativen aus der deutschen Wirtschaft, die sagen, da brauchen wir eine Norm oder da muss eine bestehende Norm angepasst werden. Und dann machen wir das, indem wir in die internationalen Normungsorganisationen diesen Vorschlag einbringen. Und wenn wir da genügend, ich sage mal, positive Resonanz bekommen, bekommen wir in der Regel auch den Projektvorschlag zur Überarbeitung in Berlin. Das heißt, dann organisieren wir, dass alle Interessierten auf der Welt zusammenkommen in Berlin und bei uns unter unserer Projektleitung diese Norm überarbeiten. Und dann wird diese Norm international publiziert. Das heißt, in allen Ländern ist diese Norm dann sichtbar und findet auch Anwendung. Im europäischen Raum ist es sogar so, wenn wir eine europäische Norm erstellt haben, müssen alle europäischen Länder diese Norm anwenden. Das heißt, sie können nationale Normen dann nicht mehr verwenden. Die werden zurückgezogen und die europäische Norm, die überarbeitete, unter Umständen unter unserer Projektleitung, die findet dann Anwendung.
Für welche Branchen sind Sie da zuständig?
Das Schöne ist, wir sind für alle Branchen zuständig. Weil wir haben dafür zu sorgen, dass die Normen widerspruchsfrei sind. Und zwar auch Normen, die sektorübergreifend funktionieren. Deswegen ist es so wichtig, dass für alle Sektoren Normausschüsse da sind. Aber es ist unsere Verantwortung, dass die Sektoren keine Normen erstellen, die sich widersprechen. Sodass irgendwo ein Widerspruch entsteht. Die eine Norm sagt links rum und die andere sagt rechts rum. Das darf nicht sein.
Das klingt ja nach einem ziemlich breiten Tätigkeitsgebiet, was natürlich auch gerade dem Klimaschutz entgegenkommt, denn das ist ja auch ein ziemlich breites Vorhaben. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen, bei der DIN bleiben. Denn die DIN, die gilt ja manchen in Deutschland gewissermaßen so als Synonym für Bürokratie. Haben Sie da Verständnis für und was antworten Sie vielleicht auch drauf, wenn Ihnen das jemand vorwirft?
Also ich habe Verständnis für, es ist aber genau das Gegenteil. Weil Normung ist eben keine Regulierung, wie sie der Staat vornimmt, also Vorgaben macht, sondern es ist eine freiwillige Selbstregulierung. Das heißt, die Wirtschaft kommt zusammen und sagt, da brauchen wir einen Standard, um Interoperabilität sicherzustellen, um Vergleichbarkeit, um Qualitätskriterien zu definieren, die auch praktisch umsetzbar sind. Das heißt, das, was eigentlich die Regulierung nicht machen soll, macht die Normung. Das heißt, da, wo sinnvoll Regeln gebraucht werden, da erstellen wir sie. Und zwar immer bottom-up. Das heißt, die Experten aus der Anwendung kommen zusammen und definieren sich eine Regel. Und die wird als Norm im Prinzip angeboten. Was wir immer aufpassen müssen, ist, dass die Normen konsistent sind mit dem Regelwerk. Das heißt, wir dürfen keine Norm erstellen, die irgendeiner Regulierung widerspricht. Aber das Schöne ist ja, je konstruktiver und je proaktiver wir Normen erstellen, desto weniger Regulierung braucht's.
Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, gerade beim Thema nachhaltige Finanzen nehme ich an. Ich würde gern ganz grundsätzlich einmal fragen, welche Rolle spielen denn bei diesen Überlegungen, die Sie gerade angestellt haben, auch Umweltaspekte? Sie haben gerade über Qualitätsstandards gesprochen, Sie haben über Interoperabilität gesprochen. Mhm. Inwieweit verträgt sich das mit Umweltmaßgaben?
Also wir haben einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland und ganz konkret auch mit dem Umweltministerium, wurde damals unter Bundesminister Töpfer unterzeichnet, dass wir die Aufgabe haben, in allen Normungsprojekten Umweltschutzbelange zu berücksichtigen. Das heißt, die Umweltschützer oder die Umweltaspekte sind Thema in jedem Normungsprojekt, sodass wir immer auch bewerten, was hat es für eine Auswirkung auf die Umwelt und damit natürlich jetzt in den Diskussionen rund um den Klimaschutz, was hat es für Auswirkungen auf das Klima und gibt es nicht andere Alternativen, die zumindest in der Norm mit berücksichtigt werden müssen?
Inwieweit spielen da Industrieinteressen auch eine gewisse Rolle? Weil wenn wir so auf Umwelterwägungen schauen, dann ist es ja häufig so, dass freiwillige Selbstverpflichtungen ja also mal besser, meist eher schlechter funktionieren. Wie verhält es sich mit den Normen?
Also in der Normung ist das Schöne, alle Stakeholder müssen an einen Tisch. Und die haben alle Interessen. Nur die müssen einen Konsens finden. Und wer ein Normungsprojekt startet, der muss auch den Wunsch haben, tatsächlich eine Kompromisslösung, die für alle tragbar ist, zu erzielen. Das heißt, auch die Wirtschaftsvertreter, die durchaus Interessen ihrer Branche vertreten, die sind willens, durchaus Kompromisse zu schließen mit Verbraucherschützern, mit Umweltschützern, mit Arbeitsschutzbedingungen. Das heißt, das muss alles austariert werden. Es wird tatsächlich ausdiskutiert in der Normung. Und Konsens heißt ja nicht, alle waren sich einig. Aber es gibt keinen grundsätzlichen Widerspruch mehr. Das heißt, alle können sich auf diesen gemeinsamen Standard verständigen.
Nun ist das Berücksichtigen von Umweltaspekten bei neuen Normen das eine. Sie haben aber jetzt kürzlich auch damit begonnen, sich die Frage zu stellen, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit und da eine gewisse Normung einzuführen. Ich schaue da auf die Sustainable Finance Norm, mit denen Sie sich hervorgewagt haben in den vergangenen Monaten. Worum geht's dabei?
Also das Thema ist ja immer, was ist denn die Begrifflichkeit, die alle verwenden und versteht jeder das Gleiche darunter? Das heißt, in der Regel fangen neue Normungsprojekte immer mit einer Begriffsdefinition an. Das heißt, wir müssen klar definieren, über was wir reden, was das bedeutet und was wir damit wollen. Wenn darüber Einvernehmen besteht, dann ist die Frage, was gibt es denn schon? Weil Normung ist nicht der erste Schritt. Meistens gibt es schon irgendwelche Ansätze, sei es aus der Wirtschaft, sei es aus der Politik, wie man was regulieren will, beziehungsweise wo es Standards in einer Branche gibt, die wir dann eben auf das Niveau einer Norm heben wollen. Das heißt, wenn die Begrifflichkeiten geklärt sind, geht es darum, wer ist davon betroffen? Was ist der Wirkbereich einer solchen Norm und wen brauchen wir am Tisch, um zu diskutieren, wie könnten wir eine gemeinsame Basis schaffen, die wir dann als gemeinsame Norm auch veröffentlichen wollen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Wie lief das bei den Sustainable Finance Normen? Wer saß da mit am Tisch und wie haben Sie sich auf einen gemeinsamen Begriff von Nachhaltigkeit geeinigt, der ja doch relativ vielschichtig ist und auch in der Industrie sehr vielschichtig diskutiert wird?
Also gerade im Bereich Finance haben Sie natürlich etliche, ich sag mal, Regeln, die sich Banken selber geben. Wie Sie sagen, definieren Sie Nachhaltigkeit für sich. Und so beginnt es ja meistens auch, dass Firmen, in dem Fall Banken und Versicherungen, sich selber Kriterien geben, was betrachten Sie als nachhaltig. Das ist aber nicht notwendigerweise in der Branche schon einheitlich und schon gar nicht über die Branche hinaus. Und auch so hat es da angefangen, dass natürlich Einzelne mit ihren Vorschlägen, wie sie Nachhaltigkeit bewerten und wie sie sich in der Nachhaltigkeit künftig verbessern wollen, das haben die definiert. Und das bringt man dann an einen Tisch und sagt, was sind gemeinsame Elemente, worauf wollen wir uns gemeinsam verständigen? Das heißt, die Standards, die es schon gab, die Firmenstandards, die Standards aus verschiedenen Sektoren, die liegen auf dem Tisch und die werden dann letztendlich ausbalanciert. Da gab es genauso natürlich Vorstellungen aus Umweltschutznormen, die letztendlich auch schon Vorgaben machen. Was ist nachhaltiges Wirtschaften? Was sind nachhaltige Produkte? Was ist ein Carbon Footprint? Wie definieren wir dem? Das heißt, all diese Aspekte müssen da einfließen. Und dann fängt es eben an mit einer einheitlichen Begriffsdefinition. Wie weit geht dieser Begriff? Was brauchen wir unterlagert? Und so starten dann neue Normungsprojekte. Aber da wird natürlich immer eine Prüfschleife gedreht. Funktioniert diese Norm? Ist sie anwendbar? Ist es zu komplex? Fehlt da was? Und dann wird letztendlich nachgearbeitet. Und das ist ja das Schöne, dass Normung eben regelmäßig überprüft und damit regelmäßig angepasst wird. Ein Gesetz können Sie nicht jedes Jahr anpassen, eine Norm schon.
Aber was heißt denn jetzt Nachhaltigkeit aus Sicht der Stakeholder, die Sie da an einen Tisch gebracht haben? Kann man das in einem Satz zusammenfassen?
In einem Satz kann man das nicht zusammenfassen. Die können sich über Ziele verständigen, was wollen sie erreichen. Was ist letztendlich das, was nachhaltig funktionieren muss? Das ist branchenspezifisch. Aber wenn Sie eben sagen, Sie wollen letztendlich den CO2-Ausstoß reduzieren, dann ist die Frage, wie messen Sie den? Und dann haben Sie heute verschiedene Messverfahren in unterschiedlichen Branchen, die haben sich rausgebildet. Und jetzt geht es darum, ja, ein Carbon Footprint einer gesamten Firma, ein Carbon Footprint einer ganzen Gesellschaft, eines ganzen Landes, einer ganzen Nation zu errechnen. Und die Frage ist, wie macht man das? Und da müssen Sie das letztendlich auf gemeinsamen Nenner bringen und diesen gemeinsamen Nenner dann als Basis beschreiben, was alle als Grundlage nehmen für Ihre Carbon Footprint Berechnung. Also es sind wirklich Methoden, ich sage mal wirklich Management-Systemartige Methoden, wie man da hinkommt. Das sind einerseits technische Berechnungsgrundlagen, aber auch Verhaltensweisen und Methoden, wie eine Firma letztendlich ihre Produkte, ihre Produktionsanlagen analysiert und sukzessive nach diesen Kriterien auch verbessert.
Das klingt mir nach einem ziemlich anspruchsvollen Unterfangen, da jetzt tatsächlich ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit über Regionen wie zum Beispiel Nordamerika, Asien, eben auch Europa zu entwickeln. Da gibt's ja schon in einzelnen technischen Diskussionen sehr unterschiedliche Auffassungen dazu, was grün ist und was nicht grün ist. Wie bringen Sie das zusammen oder wie haben Sie es zusammengebracht?
Die Frage ist immer, auf welche Ebene bekommt man einen gemeinsamen Nenner. Das muss nicht immer die technische Lösung sein, das wollen wir auch gar nicht. Eine Norm beschreibt ja in der Regel keine technische Lösung, sondern Bewertungskriterien. Das heißt, wie definieren wir Qualität? Wie messen wir bestimmte Dinge? Damit fängt es ja an. Das heißt, wie messe ich den CO2-Ausstoß? Um dann zu sagen, ob dieser grüne Wasserstoff das Gute ist und was aus Atomkraft entstanden ist, wird im einen Land als positiv bewertet, im anderen nicht. Das ist dann wieder die Aufgabe der Regulierung zu sagen, wie werten wir das aus und was ist der Rahmen, den wir zulassen. Aber solange die Messkriterien die gleichen sind, solange die Methoden, es festzustellen, die gleichen sind, bin ich letztendlich kompatibel. Das heißt, wir müssen ja als internationale Normungsorganisation dafür sorgen, dass die technischen Normen umsetzbar sind unter verschiedensten regulatorischen Rahmenbedingungen.
Ja, die haben wir, die finden wir vor, nicht nur international, sondern eben auch in Europa. Sie haben gerade das Thema grüner Wasserstoff angesprochen und das ist ja tatsächlich ein Thema, was in der Industrie teilweise unter der Farbenlehre des Wasserstoffs diskutiert wird, nämlich die Frage, wann ist Wasserstoff grün, wann ist er blau, wann ist er violett und grau? Gibt es da ein gemeinsames Verständnis international aus Ihrer Sicht oder sind die Unterschiede da noch groß?
Also ich sage mal, bei der Farbenlehre, da wird sicher definiert, was nach der reinen Lehre, ich sage mal, die Farbe Pink darstellt und die Farbe Grün und die Farbe Grau. Entscheidend ist, was entsteht bei der Produktion für einen CO2-Ausstoß, Stichwort Carbon Leakage. Und da ist wieder die Frage, wie berechnet man das und wie macht man es einheitlich? Weil letztendlich brauchen wir eine Infrastruktur, die mit Wasserstoff funktioniert. Ob der Wasserstoff jetzt die Farbe grün oder blau hat, spielt erst einmal für die Infrastruktur nicht die große Rolle. Ich will am Schluss natürlich wissen, wie ist der Wasserstoff erzeugt worden. Aber ich glaube, gerade beim Thema Wasserstoff, was ja ein Riesenprojekt auch bei uns ist, geht es wirklich darum, die existierende, ich sag mal, Gasinfrastruktur so fit zu machen und so sicher zu machen, dass ich durch diese Gasnetze auch Wasserstoff leiten kann und mit diesem Wasserstoff auch sicher umgehen kann.
Jetzt, wie schwierig ist es denn da, die Vorstellungen, die wir hier in Deutschland und Europa auch zum Thema Nachhaltigkeit haben, eben in internationale verbindliche Normen einfließen zu lassen? Also gerade die US-Amerikaner, die haben ja schon durchaus Drang, nachhaltiger zu wirtschaften, haben aber dabei doch häufig einen etwas anderen Angang als wir Europäer. Wie schafft man da einen Interessenausgleich?
Also ich glaube, die Vorstellungen, die die Firmen in Amerika haben, selbst in China und in Europa, sind gar nicht so unterschiedlich. Der regulatorische Rahmen ist ein anderer. Und deswegen ist es wichtig, dass die technischen Normen, die wir dazu erstellen, dass die in allen regulatorischen Rahmen passen. Das heißt, wir machen natürlich sehr viel im europäischen Rahmen, aber trotzdem müssen wir darauf achten, dass die Standards, das heißt die Kriterien, nach denen wir unser Handeln ausrichten, dass das auch in den amerikanischen Wirtschaftsraum passt. Die haben mehr Freiheit, mehr Flexibilität. Nichtsdestotrotz haben sie die gleichen Kriterien, was ist nachhaltig, was ist letztendlich qualitativ hochwertig. Weil auch die Amerikaner wollen ja in anderen Wirtschaftsräumen ihre Produkte verkaufen. Von daher gibt es schon den Wunsch, dass die technischen Standards, die da drunter liegen, die tatsächlich die regulatorischen Rahmenbedingungen umsetzen und implementieren, dass die international gleich sind. Und da gibt es tatsächlich den Wunsch in allen Wirtschaftsbereichen, und es ist ja der Kern der internationalen Normung, bei allen Unterschiedlichkeiten, wie die politischen Systeme funktionieren, eine gemeinsame technische Basis zu haben, um grundsätzlich Kompatibilität der Produkte und natürlich auch der Nachhaltigkeitsdefinition hinzubekommen.
Das klingt so, als ließe es sich bei technischen Vorgaben relativ einfach umsetzen oder zumindest bei allem, was man so landläufig messen kann. Es gibt aber natürlich auch Nachhaltigkeitsdimensionen, faire Arbeitsbedingungen, beispielsweise Diversität, die sich wahrscheinlich sehr schwierig in Zahlen fassen lassen. Wie gehen Sie da vor? Gibt es da ein gemeinsames Verständnis, wie man sowas messen kann?
Auch da gibt es ein gemeinsames Verständnis. Also die ISO hat ein Riesenprogramm in Richtung Sustainability, um letztendlich für alle Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu definieren. Was sind grundsätzliche Terminologiedefinitionen? Was gibt es für Standards, die uns alle international helfen, besser zu werden auf allen Dimensionen, auf allen 17 Nachhaltigkeitszielen? Und das ist ja auch ein Grund, warum letztendlich die Normungsorganisationen jetzt präsent sind auf dem Klimagipfel, um genau diesen internationalen Schulterschluss nicht nur zu zelebrieren, sondern dazu aufzurufen, im internationalen Prozess an diesem Konsens zu arbeiten. Weil diese großen Herausforderungen, die kriegen wir eben nicht gelöst, wenn wir unterschiedliche Herangehensweisen haben, die nicht kompatibel sind, am Ende im Wettbewerb stehen. Wir brauchen eine gemeinsame Definition. Und das Schöne ist, in diesem technischen Umfeld ist der Wunsch auch da und es funktioniert.
Sie haben gerade schon über das Verhältnis von Normung und Regulatorik gesprochen. Und wenn ich jetzt mal so auf die Frage schaue, was nachhaltige Finanzinvestments ausmacht, dann werde ich bei der EU durchaus auch fündig, nämlich bei der EU-Taxonomie, die ja festlegt, welche Wirtschaftsaktivitäten in Europa als nachhaltig gelten. Wie schafft man es, so ein rigides Rahmenwerk dann in so eine internationale Norm einzubringen, die ja flexibel sein muss und eben auch für andere regulatorische Rahmen passen muss?
Es ist natürlich eine unterschiedliche Flughöhe. So eine Taxonomieverordnung oder auch ein Lieferketten-Sorgfaltsgesetz beschreibt eine politische Willenserklärung, was letztendlich der politische Wille ist, was umzusetzen ist, auf hoher Flughöhe. Um es umsetzen zu können, muss ich es ganz praktikabel runterbrechen auf, was heißt es für Firma X, für Produktionsanlage Y oder gar für ein Produkt und dessen, ich sag mal, Komponenten, die in dieses Produkt einfließen. Und das ist die Aufgabe Normung, das zu übersetzen. Aber in der Regel eben nicht, indem jede neue Regulierung neue Normen nach sich zieht, sondern indem wir die existierenden technischen Normen einfach nochmal auf den Prüfstand stellen und sagen, was muss in dieser Norm angepasst werden, dass die Vorgaben, die die Politik macht über eine Taxonomieverordnung, über ein Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, entsprechend über die Norm implementiert werden. Weil die Norm und damit die technische Regulierung, das ist die Sprache, die die Produktionsleute sprechen. Und wenn sie wirklich was verändern wollen, dann müssen sie eben diese politische Willensbekundungen in der Regulierung, die müssen sie praktikabel umsetzen. Deswegen gibt es ja auch immer ein paar Jahre Vorlauf, bis sich Firmen darauf einstellen können, sprich bis man Best Practice ermittelt, teilen kann und das auch tatsächlich in konkreten Normen dann auch veröffentlichen kann, weil an den Normen kann sich jemand orientieren. Eine Norm ist im Prinzip ein Grundrezept, wie irgendwas zu implementieren ist. Eine Regulierung gibt letztendlich nur einen Rahmen vor. Und das ist genau das Zusammenspiel zwischen Regulatorik, die Vorgaben macht auf hoher Flughöhe und die Details regelt die Norm. Heißt aber auch, wenn neue Regulierungen anstehen, ist es ganz viel Arbeit für die Normungsorganisation, das praktikabel umzusetzen. Und das geht eben nicht top-down, das können keine Politiker machen oder von den Politikern beauftragte Forschungseinrichtungen. Das müssen die Experten machen, die tatsächlich Verantwortung tragen für diese Produktionslinien und deren Qualitätsmanagement. Und die finden sie in der Normung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Sie haben mal 2018 in einem Interview etwas weniger kooperativ geklungen, wenn es um die Zusammenarbeit von Regulatorik und Normung geht. Da haben Sie nämlich gesagt, eine gute Norm, die verhindert Regulierung. Kann man da sagen, dass Sie an der Stelle vielleicht ein bisschen zu spät gekommen sind?
Das ist tatsächlich immer ein Spannungsfeld. Das heißt, inwiefern ist die Wirtschaft bereit, sich selbst Regeln zu geben, die vorauseilend letztendlich die Rahmenbedingungen schafft, die sich die Politik wünscht? Das ist tatsächlich immer die Frage, wer ist zuerst da? Muss ich warten, bis die Politik Vorgaben macht? Und gerade bei transformativen Prozessen, wie jetzt Nachhaltigkeit, da ist es manchmal tatsächlich notwendig, dass von der Politik Vorgaben gemacht werden, damit man Planungssicherheit hat. In 5 Jahren wird das gelten. Und da ist das nicht mehr zulässig. Dann kann ich in der Technologie letztendlich versuchen, mit den technologischen Möglichkeiten von heute und die dann bestehen werden, auch tatsächlich die Rahmenbedingungen schaffen, das umzusetzen. Aber das ist ein Aushandlungsprozess. Der ideale Zustand ist, die Wirtschaft macht ganz viel schon alleine, aber wenn sie sich eben auf gemeinsame Spielregeln verständigt, dass nicht nur jede Firma irgendwas macht, sondern wir machen es gemeinsam und wir messen uns auch an diesen gemeinsamen Spielregeln, dann braucht es weniger Regulierung. Von daher verhindert Normung tatsächlich Regulierung, weil sie die Regulierung, wenn sie so wollen, unterstützt. Und wenn wir schon Standards anbieten, die im Prinzip den politischen Willen umsetzen, dann muss die Politik nichts anderes tun, als auf diese bestehenden Regeln zu verweisen, um zu sagen, ich brauche hier keine extra Vorgaben machen, ich fordere nur, dass diese Norm tatsächlich anzuwenden ist oder etwas Vergleichbares.
Haben Sie da in den vergangenen Jahren eine Entwicklung festgestellt, dass Unternehmen häufiger eben auch dieses Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz mitdenken, wenn sie in diese Normungsprozesse reingehen?
Also Sie haben zwei unterschiedliche letztendlich Trends. Das eine ist, dass die Firmen, selbst der Mittelstand in Deutschland, extrem vorbildlich mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Jede Firma beschäftigt sich damit. Die haben auch Maßnahmen, die wirklich Wirkung erzeugen. Aber ein Stück weit hat jeder für sich seinen Weg definiert. Gleichzeitig wird die Politik, gerade die europäische Politik, ungeduldig und versucht manchmal übers Ziel hinausschießende Vorgaben zu machen, die dann natürlich ein Spannungsfeld ergeben. Die Firmen sagen, das machen wir doch alles schon, aber wir machen es anders. Und das, was ihr uns jetzt als detaillierte Vorgaben macht, das erreicht vielleicht das gleiche Ziel, aber es ist für uns ein unglaublich höherer bürokratischer Aufwand. Das heißt, wir sind in diesem Spannungsfeld, das jeder erkannt hat. Da gibt es eine gewisse Dringlichkeit, sich zu verändern. Einerseits will die Politik ganz viel Vorgaben machen und ist dann immer in der Versuchung, ganz detaillierte Vorgaben zu machen. Und andererseits ist die Wirtschaft sehr wohl willens, bereit und auch schon unterwegs, sich selbst Ziele zu geben. Und da hat jetzt die Normung eine Aufgabe, das zusammenzubringen, zu sagen, wir müssen mit dem Regulierer, das heißt mit der Kommission, definieren, was brauchst an regulatorischen Vorgaben und wo ist die Wirtschaft in der Lage, über eben Normen sich selbst Lösungen zu geben, die auch diesen politischen Willen umsetzbar machen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich das einfangen, was in der Wirtschaft schon funktioniert. Sowohl die Branchenstandards als auch wirklich die firmeninternen Standards als Best Practice zusammenzubringen und zu sagen, wenn wir das alle konsequent machen, dann erreichen wir auch das politische Ziel und dann braucht es eigentlich nicht diese detaillierten politischen Vorgaben.
Rechnen Sie damit, dass es möglich sein wird, für die Wirtschaft da vor die Welle zu kommen? Weil bisher hat man ja immer den Eindruck, dass man so ein bisschen hinterherhängt hinter dem, was die politischen Vorgaben sind. Was natürlich auch durch die ambitionierten Ziele kommt, die man sich durch das Pariser Klimaabkommen gesetzt hat.
Also das Ziel muss es sein, und das ist auch erklärtes Ziel der Wirtschaft, dass wir vor die Welle kommen, dass die Wirtschaft das Tempo vorgibt und dass die Wirtschaft auch wirklich die Methoden und die Details selbst definiert und eben nicht die Politik in Versuchung gerät, detaillierte Vorgaben zu machen. Das ist möglich, aber das ist ein Change-Prozess, auch in der Normung, dass wir viel stärker nach vorne schauen und antizipieren. Es hilft, wenn die Politik ankündigt, dass sie Regulierungen plant, weil das motiviert dann die Wirtschaft zu sagen, Moment, bevor die jetzt im Detail regulieren, dann nehme ich dieses Thema auf und versuche in den nächsten 3 Jahren die entsprechenden Normungsangebote zu machen, dass die Politik eben nicht mehr im Detail regulieren muss. Das heißt, es ist schon ein Geben und Nehmen, aber je früher die Politik ankündigt, was sie an regulatorischen Vorgaben plant, ohne die Regulierung fertig zu haben, ist schon ein Motivator für die Wirtschaft, sich in der Normung zu engagieren und entsprechende Angebote zu machen, die eben dieses Problem auf praktikable Art von Anfang an lösen.
Funktioniert das aus Ihrer Sicht ganz gut, dass die Politik da frühzeitig reagiert und auch Ankündigungen macht? Oder ist es dann doch häufig so, dass durch die Kürze vielleicht auch so von Legislaturperioden dann doch etwas schnellere und plötzlichere Wechsel kommen, als man das vielleicht antizipieren konnte?
Sowohl als auch. In manchen Bereichen funktioniert, in manchen Bereichen gibt es tatsächlich noch Grundsatzdiskussionen. Aber das ist unser täglich Brot als Vermittler genau zwischen diesen beiden Welten. Die Politik, die detaillierte Vorgaben macht und am besten die Normungsorganisationen wie Lieferanten betrachtet und sagt, jetzt mach mir mal für genau dieses Thema eine Norm. Während die Wirtschaft sagt, wir wollen hier keine politischen Vorgaben haben, wir wollen erklärt haben, was ist denn ein politisches Ziel und dann machen wir Angebote, wie es technisch umzusetzen ist. Das heißt, dieser Aushandlungsprozess, der funktioniert in Europa. Das nennen wir New Legislative Framework. Das heißt, die Politik macht nur die grundsätzlichen Vorgaben und der Rest ist Aufgabe der Privatwirtschaft.
Und was sind so Grundsatzdiskussionen, die da aktuell noch geführt werden? Da bin ich natürlich jetzt neugierig geworden.
Ja gut, ist ja immer die Frage, wie detailliert müssen die Vorgaben aussehen? Und wenn natürlich gewisse Gesetze geschrieben sind, ob es jetzt, wie gesagt, das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz ist, da werden detaillierte Vorgaben zu machen, wo die Wirtschaft dann zu Recht sagt, wie sollen wir denn das umsetzen? Und je kleiner die Firmen werden, die dann letztendlich Bericht erstatten müssen, desto unrealistischer ist es, dass es umgesetzt wird. Von daher ist das Ziel in der Tat, was Sie sagen, vor die Welle zu kommen und da eben Angebote zu machen, die auch für kleine Firmen umsetzbar sind, aber den Zweck erfüllen, den sich die Politik mit so einem Gesetz erwünscht hat.
Müssen die Unternehmen, um vor die Welle zu kommen, nicht einen riesigen Sprung machen, weil ja auf der anderen Seite das Zeitfenster immer kürzer wird durch die zunehmenden CO2-Emissionen, die wir jedes Jahr haben?
Man muss schon einen großen Sprung machen, aber es ist jetzt keine Revolution, weil die meisten Firmen sind eben schon unterwegs. Die haben ihre eigenen Programme, die erstellen ihre eigenen Nachhaltigkeitsberichte, die haben ihre eigenen letztendlich Ziele, wie sie selbst CO2-neutral werden. Nur wie gesagt, jeder macht es für sich. Und auch das war eine Erkenntnis des letztjährigen Klimagipfels. Es gibt ganz viele Methoden, wie man Firmen unterstützen kann, sich selbst Ziele zu definieren und entlang diesen Zielen dann besser zu werden. Wo es schwierig wird, ist die Vergleichbarkeit. Weil jede Firma definiert sich selbst Ziele und nimmt für sich gewisse Aspekte in den Fokus. Und dann ist eben die Vergleichbarkeit nicht da. Und wenn Sie jetzt den Bogen schlagen zu Sustainable Finance, Sie wollen Bewertungskriterien haben, welche Firma ist denn nachhaltiger? Und wenn ich ein nachhaltiges Investment plane, dann will ich ja beurteilen können, welche Firma ist denn nachhaltiger? Weil meine Annahme ist, eine nachhaltigere Firma wird in 5 Jahren unter Umständen größere Gewinne machen und erfolgreicher sein wie eine weniger nachhaltige Firma. Also brauchen Sie einheitliche Bewertungskriterien. Und das sind heute eben wieder unterschiedliche Parallelsysteme, die Sie die Banken und Versicherungen aufbauen, um genau diese Bewertungskriterien zu machen. Wenn Sie heute Geld anlegen wollen, dann wird gefragt, was sind Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen? Die Frage ist, haben die was damit zu tun, was die Firmen tatsächlich in ihren Produktionsanlagen machen und wohl nach welchen Kriterien sie ihre Lieferanten auswählen? In den meisten Fällen nicht. Und dann ist es wieder da die Aufgabe von Normung, insbesondere im Bereich Sustainable Finance, die Realwirtschaft, die realen Bedingungen, unter denen Firmen arbeiten, zusammenzubringen mit den Anforderungen, die jetzt der Finanzmarkt hat, diese Kriterien, was ist jetzt nachhaltiger wie was anderes, entsprechend auch transparent und nachprüfbar aufzustellen. Weil darum geht's ja. Wir wollen ja nicht nur die Normen erstellen, wir wollen ja die Möglichkeit haben, über Konformitätsbewertungsverfahren auch nachzuhalten, ob diese Norm A, sauber umgesetzt und auch konsequent in allen Produkten angewandt wird. Das, was Sie heute über Zertifikate machen.
Ja, gerade im Finanzbereich ist, glaube ich, da auch ein gewisser Nachholbedarf. Wir hatten beim Handelsblatt einige Artikel zur Fragwürdigkeit von Nachhaltigkeitssiegeln bei Fonds und anderen Investmentgesellschaften. Jetzt kommen wir bald ans Ende. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal bei der DIN bleiben und fragen, Herr Winterhalter, wie sieht's denn eigentlich mit Ihrem CO2-Fußabdruck aus? Also wie intensiv ist das bei der DIN und wie gehen Sie es an, das zu senken?
Ich meine, bei uns ist es natürlich ein großes Thema, weil gerade als internationales Haus sind wir sehr viel unterwegs und Normungssitzungen haben noch bis Corona nahezu ausschließlich physisch stattgefunden. Und da das meiste, was wir an Kosten und damit auch an CO2-Fußabdruck haben, sind Reisekosten von Mitarbeitenden. Und von daher ist es wichtig, eine saubere Balance hinzubekommen zwischen virtuellen, hybriden Sitzungen, die immer mehr Anwendung finden, Und das andere ist tatsächlich notwendige physische Sitzung. Weil wenn Sie mal eine Grundsatzdiskussion führen wollen mit allen Regionen dieser Welt, Sie kennen die Leute nicht und Sie haben denen nie persönlich in die Augen geguckt, wird es schwierig, die Grundlage zu schaffen, um am Schluss einen Konsens zu erzielen. Das heißt, Sie brauchen ein gewisses Mindestmaß an physischen Sitzungen und damit an Reiseaktivitäten. Und auf der anderen Seite wollen Sie natürlich die Detailausarbeitung, soweit es geht, mit virtuellen Sitzungen machen und damit reduzieren Sie die Reisekosten um. Also wir haben heute Reisekosten, die sind unter der Hälfte von vor Corona. Und es wird auch nicht wieder zurückkommen. Das heißt, wir messen die Reiseaktivitäten, was für Verkehrsmittel nutzen wir und wo sind Reisen wirklich notwendig. Also das wird sehr, sehr rigide angegangen und wird dann natürlich auch gemessen, was ist das CO2-Äquivalent, was wir verursachen, mit dem ganz klaren Ziel, das zu reduzieren und da, wo man es nicht reduzieren kann, entsprechend auch zu kompensieren.
Und wie sieht's da mit Zertifikaten aus? Gerade viele Unternehmen, die ja versuchen, ihre CO2-Emissionen durch Reisen runterzubringen, die kaufen Kompensationszertifikate. Wie ist da die Lage aus Ihrer Sicht? Sind die standardisiert und vertrauenswürdig? Haben wir da ein gemeinsames Verständnis, wann eine Tonne CO2 als eingespart betrachtet werden kann und wann nicht?
Da ist tatsächlich noch einiges zu tun. Da gibt es Anbieter, die tun das. Wenn Sie heute bei Ihrem Reisebüro was buchen, dann bieten Sie Ihnen was an. Sind die vergleichbar? Sind die international einheitlich? Nein. Und genau deswegen ist es wichtig, dass das ein Teil des Nachhaltigkeitsprogramms ist, dass wir natürlich sagen, können wir unsere eigenen Normen, können wir internationale Normen auch da verwenden, wo es darum geht, unser eigenes Verhalten anzupassen und damit, gerade wenn es um Kompensationsleistungen geht, was zu tun, was tatsächlich vergleichbar ist. Aber die Priorität ist bei uns, weil diese Verfahren eben noch nicht vereinheitlicht sind, immer Vermeidung. Und erst, wenn es gar nicht geht, Kompensation. Aber das wird auch ein großes Thema auf dem Klimagipfel sein. Ist Kompensation per se Greenwashing oder gibt es eben Kompensationsverfahren, die international anerkannt und nachprüfbar sind und wo man auch vielleicht Side-Effects mit berücksichtigt und sagt, ja, das hilft vielleicht dem Klima, hat aber wieder andere Auswirkungen auf Biodiversität etc.
Das wäre dann vielleicht sogar nochmal ein Thema für eine neue Folge, die wir dann aufnehmen können, wenn Sie aus Dubai zurückgekommen sind von der Klimakonferenz und uns ein bisschen was von der Diskussion erzählen können. Herr Winterhalter, erstmal jetzt an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die spannenden Gespräche.
Es war mir ein Vergnügen.
Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr über Nachhaltigkeit nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann lege ich Ihnen unser Handelsblatt Probeabo ans Herz. Unter handelsblatt.com/podcast30 können Sie ein Abo mit einem Preisabschlag von 30% abschließen. Bis zum nächsten Mal.